ist interessant. Ja, das bekommt man nicht jeden Tag dann auch zu sehen.
Eine Woche, die lang war, hart war.
Dann musst du dir da einfach durchboxen und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat.
Es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen.
Der Druck wird immer größer auf die Politik.
In den letzten 10 Minuten wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal.
Wenn nicht so ganz freundschaftlich, immer in Erinnerung.
Gut, also wollen wir noch Namen nennen?
Nein.
Ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte ich mich entschuldigen.
Was war?
Acht Runden sind schon wieder gespielt in der Admiral-Bundesliga. Das bedeutet mehr als ein Drittel im Grunddurchgang. Es hat schon 2 Trainerwechsel gegeben. Viel Bewegung an der Tabellenspitze und viele, viele spannende Spiele. Grund genug für uns, zurückzublicken, aber natürlich auch ein wenig vorauszuschauen. Unter anderem auf die kommende Woche, wo ja dann auch 2 weitere österreichische Vertreter ins Europacup-Geschehen eingreifen. Und das machen wir heute mit einer sehr spannenden Gesprächsrunde, wie ich finde. Begrüßen darf ich an meiner Seite den Rapid-Trainer Robert Klaus. Schönen Abend.
Servus.
Wir haben einen Torschützen vom heutigen Spieltag bei uns, Toni Saftey vom TSV Hartberg. Freut mich sehr.
Danke, dass ich da sein darf.
Und einen Kurierjournalisten, der bestens mit der österreichischen Bundesliga vertraut ist und vor allem bei Rapid, Alexander Huber.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Toni, ich habe schon erwähnt, heute gleich getroffen. Mit dem neuen Trainer läuft es. 2 Spiele, 2 Siege. Da macht so ein Besuch im Studio bisschen mehr Spaß, könnte ich mir vorstellen.
Ja, natürlich geht das dann ein bisschen einfacher. Es waren 68 richtig schöne Stunden für den Club. Ich denke auch für einen neuen Trainer ist es ein super Einstand, wenn er 2 Spiele hat, beide Spiele gewinnt. Für die Mannschaft war es extrem wichtig, jetzt 6 Punkte zu holen. Und ja, ist eine richtig schöne Momentaufnahme, aber mehr auch nicht.
Robert, für Sie sind es ja auch intensive Wochen zwischen Cup-Bundesliga und nächste Woche dann das erste Europacup-Spiel mit Rapid in der Conference League. Also danke auch für Ihre Zeit. Wie schauen denn sonst Sonntagabende aus, wenn Sie kein Fußballspiel haben?
Bis jetzt, ich glaube, es ist der erste Sonntag, den ich nicht im Stadion bin, weil wir eigentlich immer Sonntag 17 Uhr gespielt haben bis jetzt. Deswegen sehr ungewöhnlich heute für mich gewesen. Aber ich war daheim, hab Fußball geschaut, Zeit mit meinen Kindern genutzt und ja. Alles das Spiel gestern nochmal Revue passieren lassen und dann startet auch schon wieder morgen die Vorbereitung aufs nächste Spiel.
Es geht Schlag auf Schlag. Rapid im Dauereinsatz, das bedeutet natürlich auch viel Arbeit. Für Alexander Huber, sind Sie kommende Woche dann auch in Istanbul mit dabei?
Ich bin dabei und bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das rundherum wird vielleicht nicht ganz so prickelnd. Başakşehir hier ist ja nicht bekannt für riesige Fanmassen, aber es ist, glaube ich, wieder ein Duell auf Augenhöhe und gerade mit dem neuen Modus wäre ein guter Start schon sehr wichtig.
Ja, wir sind sehr gespannt, wie Rapid da kommende Woche hineinstartet und wollen jetzt aber zunächst mal ein bisschen über den TSV Hartberg sprechen, gemeinsam mit Toni Saftey. Es waren ja sehr ereignisreiche Wochen in den letzten Monaten, möchte man fast schon sagen. Geht ja auch viel momentan um das neue Stadion, um generell die Infrastruktur in Hartberg. Aber es hat auch einen Trainerwechsel gegeben. Man war zunächst schlecht in die Bundesliga-Saison hineingestartet. Jetzt läuft es etwas besser. Kehrt langsam Ruhe ein, haben Sie das Gefühl in Hartberg?
Ja, es ist natürlich so, dass bei einem kleineren Club, wenn da Dinge passieren, dass sich das natürlich einen großen Umlauf hat. Ich glaube aber, dass wir als Spieler immer gut daran tun, wenn wir uns einfach aufs Fußballspielen konzentrieren. Die Nebengeräusche sind natürlich alles Sachen, die wir mitbekommen, aber die wir nicht beeinflussen können. Ich glaube, jeder, der nach Hartberg kommt, der weiß, was er von Hartberg kriegt und der lässt sich auch darauf ein. Und dementsprechend gilt es für uns als Team halt auch einfach zu schauen, dass wir in den Spielen da sind, in den Spielen das Bestmögliche aus uns rausholen. Und um die anderen Dinge müssen sich dann andere im Verein kümmern.
Ja, ich habe schon erwähnt, 2 Spiele, 2 Siege unter Manfred Schmidt. Heute eben auch sehr erfolgreich per Treffer. Da wollen wir gleich mal drauf schauen gemeinsam. Sie haben quasi Ihrer Mannschaft heute den Weg geebnet Richtung 3 Punkte. Wir sehen es jetzt auch. Erstes Saisontor in der Liga und dann der Jubel gemeinsam mit James Sekereolu. Frech gefragt, warum nicht mit Manfred Schmidt?
Na, schon mit beiden, aber mit der James vor dem Spiel zu mir gekommen, hat gesagt, heute wirst du das 1-0 schießen. Und so ist es dann auch gekommen. Und da war ich froh drüber. Sie bringen halt einen frischen Wind jetzt auch rein nach den turbulenten Wochen, wie du es ja schon gesagt hast. Und ich glaube, das war einfach für das Team extrem wichtig. Jetzt auch mal nach vielen Spielen, wo man ganz kurz davor war, 3 Punkte zu holen. Dann war es in Klagenfurt in der 97. Minute leider das Unentschieden. Dann war es davor schon ein, zwei Spiele so, dass du viel besser im Spiel warst. Die Spiele hättest gewinnen können, aber immer noch nicht gewonnen hast. Dann tut das jetzt auch immens gut, jetzt binnen wenigen Tagen halt 2 Siege zu holen. Aber viel wichtiger noch die Art und Weise, wie. Und zwar, du hast beide Spiele gewonnen, aber beide Spiele auch verdient gewonnen mit einem richtig guten Einsatz. Und das ist halt am Ende des Tages, worum es geht. In einem Prozess, sie versuchen ständig zu steigern. Aber am Ende des Tages ist Fußball auch ein Erfolgssport. Und die Erfolge waren jetzt in den letzten 2 Spielen da. Aber wie am Anfang schon erwähnt, das ist ein richtig toller Moment. Aber es ist aber erst der 8. Spieltag, für uns der 7. Und da gibt es noch viel, was wir verbessern können. Und es gibt noch viele Spiele, die auf uns zukommen.
Es gibt ja noch das Nachtragsspiel gegen Salzburg. Momentan ist man also in der Tabelle wieder etwas weiter vorne. Robert Klaus, Sie stehen momentan mit Ihrer Mannschaft auf Platz 2 in der Bundesliga. Gestern gab es zum ersten Mal keinen Heimsieg in der Liga, aber einen Punkt gegen eine starke Mannschaft aus Linz. Dennoch, wie sehr liegt Ihnen das Gegentor noch im Magen?
Ja, immer noch sehr, weil es einfach unnötig und ärgerlich war und wir uns dann auch um diese gute erste Halbzeit gebracht haben, wo wir alles im Griff hatten, nicht zugelassen haben, selber das Tor gemacht haben, eine gute Ausgangssituation haben bei uns daheim in der Führung gegen einen starken Gegner und schenken das dann so leicht fertig her, dann direkt nach der Pause, womit sich dann auch ein bisschen das Spiel verändert hat. Und das hat mich dann schon auch geärgert oder ärgert mich immer noch, aber das Gute ist, ab morgen ist da wieder voller Fokus auf den nächsten Gegner, wo wir gar keine Zeit dafür haben, dann darüber zu trauern. Ich habe schon nach dem Spiel, glaube ich, direkt gesagt, es zeigt einfach, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir uns extrem darüber ärgern, dass wir daheim gegen Lask 1 einspielen. Letztes Jahr haben wir das Unentschieden daheim gegen Lask noch sehr gern genommen und dieses Jahr ärgern wir uns darüber. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung genommen.
Ja, trifft das den Kern perfekt, was Robert Klaus gerade gesagt hat, Alexander Huber?
Ja, und ich möchte auch dazu betonen, dass der Lask schon jetzt Ansätze, ich weiß nicht, ob der Tonis Zeit gehabt hat, um es zu sehen, aber es waren Ansätze von Shop-Fußball zu sehen und der Lask war schon anders als zum Beispiel im Derby gegen Blau-Weiß. Also das war ein guter Gegner und wenn dann so ein Geschenk passiert, dann kann es natürlich auch passieren, dass man einen sehr, sehr nahen Sieg vergibt. Jetzt ein bisschen erinnert an das Spiel in Wolfsburg, wo Rapid auch zur Pause vorne war, klar besser war, dann nicht so gut aus der Pause gekommen ist. Diesmal waren am Schluss noch 2 Top-Chancen, um zu gewinnen. Und diese Punkte, die dann doch irgendwie liegen bleiben, wirken sich jetzt in der Tabelle noch nicht so stark aus. Aber sie könnten sich natürlich, wenn das so weitergeht, im Laufe der Saison summieren. Also ist schon im insgesamt schon ein bitterer Punkteverlust für Rapid.
Ja, Tabelle, gutes Stichwort. Da wollen wir mal drauf schauen nach 8 Runden, wie sich das Ganze darstellt in der Admiral-Bundesliga. Zunächst mal die Ergebnisse dieser 8. Runde. Wir sehen also die Punkteteilung zwischen Rapid und dem LASK, den Sieg der Hartberger gegen Altach, den überraschenden Auswärtssieg der WSG beim WRC, der heute die Tabellenführung übernehmen hätte können, aufgrund des direkten Duells mit Sturm. Der GAK unterliegt im letzten Spiel dieser Runde Klagenfurt mit 0:1, Salzburg schlägt die Austria mit 2:0 und Sturm gewinnt gestern beim Überraschungsteam aus Linz mit 2:1. Ist damit eben auch Tabellenführer nach 8 Runden. Vor Rapid, die Hartberger, wir haben es schon gehört, haben jetzt Boden gut gemacht, stehen aktuell auf Platz 7 und das Schlusslicht heißt weiterhin GAK. Robert, Sie haben gesagt, die Tabellenführung wäre momentan sowieso nur eine Momentaufnahme. Ist Ihnen auch nicht besonders wichtig? Jetzt sind es, wir haben es gesehen, 15 Punkte nach 8 Runden. Eine Ausbeute, mit der Sie grundsätzlich zufrieden sind, auch in Anbetracht der Tatsache, dass man gerade zum Saisonstart sehr viele Spiele hatte, international?
Ich würde es eher anders formulieren. Wir hatten jetzt mit Salzburg, mit Sturm, mit Lask, die 3 Top-Teams des letzten Jahres schon weg, alle bei uns daheim, haben aus den Spielen 7 Punkte geholt, was sehr gut ist. Dafür haben wir Punkte liegen lassen, wo wir wahrscheinlich hätten gewinnen müssen, wenn man an die Spiele denkt, in Klagenfurt oder beim WRC oder auch, ja, das waren dann schon einfach vergebene Punkte, die wir nicht geholt haben und deswegen hat sich das dann wiederum ausgeglichen, deswegen am Ende 8 Spiele, 15 Punkte ist in Ordnung. Wir sind es gewohnt, im Rhythmus zu sein, alle 3 Tage zu spielen. Ich glaube, das macht uns mittlerweile nicht mehr so viel aus. Natürlich müssen wir schauen, wie wir die Kräfte verteilen, wie wir rotieren und wie wir die Jungs immer wieder frisch bekommen, gerade vom Kopf her, aber ich glaube, dass uns das auch Spaß macht und dass wir da uns auch im Sommer gut vorbereitet haben, weil wir genau wussten, dass das auf uns zukommt.
Ja, Alex Huber hat gesagt, es sind schon Punkte liegen gelassen worden, bitter auch zum Teil. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, Rapid ist momentan irrsinnig schwierig zu schlagen. Ist das auch ein großer Vorteil, dass man zumindest unentschieden spielt am Ende des Tages?
Ja, na klar, gerade gegen die Last zum Beispiel. Die zwei Punkte, die sie nicht haben, fehlen ihnen natürlich auch am Ende in der Tabelle. Das muss man ja auch sagen. Weil ich glaube schon, dass das eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall ins obere Tableau kommen wird und dann auch oben mitspielen wird. Und deswegen sind das am Ende ja die Punkte, die beiden fehlen. Es wird eh noch geteilt. Es ist noch früh in der Runde. Deswegen glaube ich, dass wir noch nicht so sehr auf die Punkte schauen müssen oder auf die Tabelle schauen müssen. Aber am Ende ist es gut, dass wir schwer zu schlagen sind, dass wir auch viele Spiele schon gewonnen haben und dass wir uns immer wieder auch dafür belohnen, für unseren Aufwand, den wir betreiben. Und genauso werden wir weitermachen.
Ja, das Duell mit Donis Aftei und dem TSV Hartberg kommt erst, aber im Bälle, Donis. Wir haben schon gehört, jetzt zwei Siege eben unter Manfred Schmidt. Was sind denn so die ersten Eindrücke vom neuen Trainer?
Ja, es war natürlich jetzt eine sehr kurze Zeit. Ne? Es ist da schwer, jetzt sich ein ganz großes Bild auszumalen. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Eindrücke sind sehr positiv. Wir haben nicht so viel Zeit zusammen gehabt, aber was sofort erkennbar ist, natürlich ist die Sympathie, die frische Energie, die Motivation, die er reinbringt. Und für mich persönlich auch. Ich habe jetzt ein bisschen mal Positionsänderung bekommen, die mir auch selber gut tut. Und es sind alles so Kleinigkeiten, die er jetzt halt auch reingebracht hat, die uns gut tun. Und ich habe anfangs schon erwähnt, was gibt's Besseres für einen Trainer, wenn er die ersten zwei Spiele zum neuen Verein kommt und beide gewinnt. Und ihn jetzt zu beurteilen, ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, dass in der kurzen Zeit wir im Team einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt bekommen. Und wir hoffen natürlich alle, dass es so weitergeht, ist ja klar.
Ja, ist ja nicht die erste Station für Manfred Schmidt in der Admiral-Bundesliga. War ja schon auch bei der Austria tätig und beim WRC. Da wollen wir auch mal ein bisschen schauen, wie lange er tätig war und was die Punkte bis dato, was den Schnitt betrifft, zu sagen hatten. Da sehen wir aktuell die Hartberger mit einem Schnitt von 3,0. Völlig überraschend, Donis. Das wird wahrscheinlich schwer sein zu halten, oder?
Ja, auf alle Fälle. Man muss da realistisch bleiben. Ich glaube, dass die Liga sehr viel an Potenzial gewonnen hat. Wie gesagt, es gibt jetzt Mannschaften, beispielsweise wie Rapid, die haben sich enorm entwickelt, die haben enorm Potenzial auch dazu bekommen und sind schwer zu schlagen, genauso wie andere Teams. Und der Punkteschnitt ist ja in diesem Jahr sicher höher als im letzten Jahr und deswegen wird es eine spannende Zeit. Und wir versuchen natürlich jedes Spiel zu gewinnen, das ist klar. Das lässt die Liga auch so ein bisschen hoffen. Und nichtsdestotrotz wollen wir natürlich schauen, dass wir so positiv wie möglich oder so erfolgreich wie möglich die Zeit bestreiten.
Ja, und das alles, obwohl es momentan eben nicht ganz so einfach ist in Hartberg. Ich habe es eingangs erwähnt, vor allem infrastrukturell. Die Rahmenbedingungen Alexander Huber momentan tatsächlich herausfordernd für den gesamten Club, aber auch natürlich die Mannschaft. Wie sehen Sie die Gemengelage in Hartberg?
Ich glaube, der fehlende Stadionneubau war auch ein wesentlicher Grund für Markus Schopp, das Angebot aus Linz anzunehmen. Wenn da was auf dem Tisch liegt und wenn man sagt, okay, wir kriegen da jetzt was, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, okay, nein, so kann ich nicht gehen, vielleicht irgendwie am Ende der Saison oder irgendwann einmal ein anderes Mal, aber nicht jetzt. Aber es zeichnet sich immer mehr ab. Ich habe mich auch ein bisschen umgehört in Hartberg. Die Hoffnung, der steirische Wahlkampf, da gibt es bald eine Landtagswahl. Das ist normal die Zeit, wo die Politiker sagen, steirischer Fußball steht gut da, Sturm, GRK, Hartberg, tun wir was, da kommt nichts. Es wird jetzt wahrscheinlich auf eine Renovierung hinauslaufen, um irgendwie die Lizenz zumindest erhalten zu können. Das ist besser als nichts, aber das ist eben nicht der nächste Schritt, den das Team um den Erich Kohrherr und die Präsidentin Annal vorgehabt hätte. Ich glaube, das hat der Markus Schopp auch gespürt. Und es ist schade, wenn man den großen Aufwand im Verein merkt. Also jedes Mal, wenn ich dann hinkomme, merke ich, mit welchem Herzblut alle am Werk sind, ja. Wie positiv die Stimmung rund um den Verein ist. Da kann man sich erinnern, damals hat ja niemand geglaubt, dass sie die Lizenz bekommen, sie haben es trotzdem geschafft. Aber dieser nötige Schritt, um auf ein höheres Level dauerhaft kommen zu können, wäre dann eine neue Anlage. Und alles, was ich bisher gehört habe, ist, die wird es nicht geben, das ist schon bitter.
Ja, Fakt ist, es muss infrastrukturell etwas passieren bei den Hartbergern, sonst wird es eng eben im kommenden Sommer, Stichwort Stadion. Grund genug für uns, ein bisschen genauer hinzublicken in die Oststeiermark. Christoph Jochum und Jenny Posch haben das für uns gemacht.
Hartberg, was für eine Idylle, alles überschaubar, genau wie die Möglichkeiten. in Hartberg, alles was die Infrastruktur angelangt, waren wir leider Gottes an unsere Grenzen gestoßen. Und das ist jetzt dann kein Thema gewesen, was von heute auf morgen aufgepoppt ist, sondern das ist ein Thema, das uns immer schon begleitet hat.
Markus Schopp hat auch deshalb die Entscheidung getroffen, weiterzuziehen zu einem Verein mit ganz anderen Möglichkeiten. Die Spieler allerdings müssen sich arrangieren.
Ich glaube einfach, dass wir von der Infrastruktur nicht mehr Bundesliga-tauglich sind. Wenn wir uns ehrlich sind, waren wir es nie. Und jetzt ist einfach der Moment gekommen, wo einfach was passieren muss. Du kannst eine Profimannschaft nicht auf so eine Kurwiesen trainieren lassen. Das ist einfach so.
Das sind 33 Mannschaften aktuell, Schulmannschaften, Juniors, Akademie, Keim 2, Keim 1, die was sich auf 1,5 Naturrasenplätzen und einen Kunstrasen bewegen. Das ist natürlich extrem viel und darum wird die Infrastruktur natürlich immer bei uns schlecht bleiben.
Und ja, jetzt sind wir da noch Schleiten ausgewichen, aber es ist halt trotzdem nicht unsere Heimat. Natürlich ist es nicht schlecht, aber es fühlt sich dann an wie ein Trainingslager, wenn du die ganze Zeit da nicht in deinem gewohnten Umfeld bist.
Wir planen natürlich ein Trainingszentrum. Wo und wann das entsteht, das kann man natürlich noch nicht sagen.
Ja, never give up. Aber dass es derzeit in Hartberg keine Baustellen gibt, ist schon eine Baustelle.
Ja, es ist mit dem Stadion das Thema. Ist jetzt wirklich schon seit keine Ahnung, 3-4 Jahren so, dass man davon hört, die ganze Zeit, ja, wir brauchen was Neues, da kommt was Neues. Und irgendwo denkt man sich dann, was ist jetzt eigentlich, weil wir rennen jetzt da schon so lang.
Wir haben einfach die Gesamtfinanzierung bis heute noch nicht zustande gebracht.
Somit konzentriert man sich notgedrungen darauf, das herzurichten, was man hat.
Im Juli 2025 muss dieses Stadion hier so weit umgebaut sein, dass es bundesligatauglich ist.
Deswegen ist es jetzt einfach auch wirklich dann eine Entscheidung, was mache ich auch auf Vereinsseite. Will ich konstant ein Mitglied der Bundesliga sein und jetzt da sind wir es, glaube ich, über 7 Jahre. Wollen wir, dass wir das noch weiterführen oder sagen wir, okay, uns reicht es, wir gehen wieder zurück in die zweite Liga. Da muss ich mich auch als Verein klar positionieren. Ich glaube, da in dem Kader sind wenige drin, die was sagen, okay, nein, ich spiele jetzt zweite Liga. Und dann werden sie sich wahrscheinlich eine neue Mannschaft aussuchen müssen.
Alles wegzuwerfen, was in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde, eigentlich keine Option. Aber Hartberg muss jetzt schon Stärke zeigen.
Ja, sehr klare Worte von allen Beteiligten, insbesondere vom Kapitän, von Jürgen Heil. Donis, Sie sind ja auch einer, der gern Tacheles redet. Wie geht's Ihnen denn persönlich mit dieser gesamten Situation bei Ihrem Club?
Ja, als ich nach Hartberg gekommen bin, habe ich nicht blind entschieden. Ich wusste, was mich erwartet. Dementsprechend bin ich jetzt keiner, der sagt, hier, das kann es ja nicht sein, was ist denn da los, wo trainieren wir? Sondern natürlich erwartet man sich im Laufe der Jahre vielleicht ein paar Änderungen. Aber wer Hartberg kennt, wer Hartberg gut kennt, weiß, dass es nicht alles einfach mal so durch die Hand weg geht. Es gibt Vereine in der Liga, die sind einfach finanziell viel lockerer. Und es gibt Vereine wie Hartberg, die identifizieren sich mit ganz harter Arbeit, was die Thematik auch betrifft. Und da geht es halt nicht so einfach. Da brauchst du Unterstützung. Wenn du die Unterstützung nicht bekommst, dann wird es halt auch schwer. Aber nichtsdestotrotz ist es dann irgendwo auch ein Thema, was wir Spieler nicht beeinflussen können. Sondern das, was wir beeinflussen können, ist genau das, was wir im besten Beispiel jetzt letztes Jahr oder jetzt in den letzten beiden Spielen oder in der Saison gerade machen. Und das ist Leistung zeigen, Leistung abrufen, zeigen, dass du konkurrenzfähig bist in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga und zeigen, dass du auch den großen Gegnern ärgern kannst. Und was drumherum passiert, ist natürlich, wäre natürlich schön für jeden Spieler, für jeden aus Hartberg, wenn es da Änderungen gäbe im positiven Sinne. Aber das ist halt natürlich auch irgendetwas, was nicht in unserem Entscheidungsfeld liegt.
Robert, jetzt sagt Donis, das können die Spieler nicht beeinflussen. Sie als Trainer, haben Sie das Gefühl, kann so etwas aber auch Spieler wiederum beeinflussen, diese Nebengeräusche?
Ich glaube schon, wenn es dann ein Dauerthema wird, wenn es immer wieder zum Thema wird. Ich bin in einer glücklichen Situation, dass wir Top-Bedingungen haben. Wir haben ein super Trainingszentrum, was relativ neu ist. Wir haben ein wunderschönes Stadion und dann auch die Bedingungen draußen rum. ist hervorragend, aber ich merke es ja auch bei meinen Jungs, ob das dann Auswärtsfahrten sind, Trainingslager. Es ist immer Thema, auf welchen Plätzen trainierst du, wie ist das Hotel, wie ist das Essen, wann machst du die Besprechung, wie reist du an, welche Klamotten ziehst du an. Also alles wird in irgendeiner Form hinterfragt oder thematisiert. Und da gibt es Spieler, die dann das wegschieben können, da gibt es Spieler, die belastet das etwas mehr. Wir versuchen dann schon als Trainerteam auch, es immer den Spielern so gut wie möglich zu machen und recht zu machen. Aber natürlich haben wir auch unsere eigenen Interessen und wollen da schauen, dass es dann für alle Seiten immer passt. Deswegen muss man da im Austausch sein, auch mit den Spielern, was für sie ist und was sie brauchen. Ich denke, das wird in Hartberg ähnlich sein. Wo wollt ihr trainieren? Wie wollen wir es machen? Wir haben immer die Thematik, wir haben die Problematik. Was machen wir? Und so ist, glaube ich, der Weg, um es dann gemeinsam zu tragen. Es kann natürlich auch zusammenschweißen, so eine Situation zwischen Trainerteam und Mannschaft, dass man sitzt ja im gleichen Boot, man hat ja die gleichen Bedingungen und muss das zusammen dann aushalten. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, dann zusammenzuwachsen.
Alexander Huber, umso höher einzuschätzen, was Hartberg in den letzten Jahren geleistet hat?
Absolut, absolut. Also man hört, wenn der Kapitän von einer Kuhweide spricht, das ist sehr deutlich. Und ich habe es immer wieder mal gehört, dass es schlimm ist, aber das ist dann schon einmal ein Level, wo man sagt, okay, das ist ja meistens in der zweiten Liga besser. Und trotzdem war Hartberg Jahr für Jahr eine gute Mannschaft, teilweise sogar eine sehr gute. Ja, und ich habe schon irgendwie die Hoffnung gehabt, auch für den Verein, dass man ähnlich vielleicht wie in St. Pölten oder Ried so ein überschaubares Stadion kriegt. Ja, und jetzt, wenn man dann sozusagen die Enttäuschung dann vielleicht irgendwann im Verein spürbar wird, es wird nur eine Renovierung und das Trainingszentrum ist auch noch nicht scheinbar fixiert. Das kann dann schon was in einem Verein machen. Also das könnte einen Knick auslösen. Andererseits, bis jetzt war Hartberg immer so, dass sie jedes Jahr wieder aufgestanden sind, teilweise den Kader umgebaut haben. Also das ist schon ein Verein, der auch kämpfen kann, aber das ist natürlich ein echter Rückschlag.
Jürgen Heil meinte dann eben auch, man weiß ja gar nicht, wie es dann weitergeht. Mit den Spielern sollte es nur für die zweite Liga reichen am Ende des Tages. Deswegen wollen wir jetzt auch ein bisschen über Sie persönlich sprechen. Toni, Sie sind ja in den letzten Jahren, kann man sagen, zum Führungsspieler auch gereift. Wir haben da ein Bild vorbereitet vom Spiel am Donnerstag gegen die WSG Tirol, als Sie sich Maximilian Villafa angenommen haben. Man merkt, der Austausch mit den Spielern wird immer intensiver, sie übernehmen diese Führungsrolle. Ist das auch etwas, was Sie gerne selbst als Spieler in Ihrer persönlichen Karriere, als Sie noch jung waren, mehr erfahren hätten? Oder sind Sie gut geführt worden, hatten Sie das Gefühl?
Ja, es ist natürlich so, dass ich früher vielleicht nicht gewusst habe, wie man Rad fährt. Aber es ist jetzt auch irgendwo meine Aufgabe. Ich habe eine gute Erfahrung mitgenommen aus den letzten Jahren. Nicht nur positive, auch viele negative Erfahrungen mitgenommen. Und ich sehe es auch für mich als Aufgabe, jetzt vielen jungen Spielern, die vielleicht gerade auf dem Sprung sind, die ihre ersten Spiele machen, die uns viel geben können, auch diese Erfahrung mitzugeben. Ich versuche für sie immer da zu sein. Und für junge Spieler ist es extrem wichtig, dass sie immer jemanden haben, an den sie sich anlehnen können, wo sie auch mal ihren Frust ablassen können. Aber wo sie auch, wenn sie mal richtig gute Tage haben, einen, der sie auch wieder auf den Boden zurückholt. Und ich glaube, dass nicht nur ich, sondern auch einige andere Spieler bei uns diese Rolle gerne annehmen, weil wir dann doch eine sehr junge Truppe haben und auch eine sehr unerfahrene Truppe haben. Also eine gute Mischung, aber schon viele dabei haben, die auch noch nicht die große Erfahrung gemacht haben in der Bundesliga oder irgendwo in der höchsten Spielklasse. Und da, glaube ich, gehört das einfach dazu.
Sie haben ja für keine Mannschaft mehr Spiele bestritten als für die Hartberger, sind jetzt auch schon wirklich eine ganze Zeit lang beim TSV. Gibt es trotzdem jetzt hinsichtlich der Zukunft, eben weil es ein bisschen ins Ungewisse geht mit dem Verein, einen Plan B für den Sommer? Es läuft Ihr Vertrag im Sommer aus. Gibt es da einen zweiten Notfallsplan quasi schon?
Ja, also mein Ziel war es immer, jeden Tag das Beste aus mir rauszuholen und für den Verein zu geben, wo ich spiele. Ich fühle mich wohl in Hartberg. Es gab viel Interesse auch im Sommer. Und da haben einfach die Vereine nicht zueinander gefunden, wo ich aber dann gesagt habe, ich fühle mich in Hartberg wohl und möchte mein Bestes geben. Und das ist mein Ziel, dass ich dem Verein einfach alles geben kann, was ich habe. Und über die anderen Dinge, da beschäftige ich mich nicht drum. Also wenn ich Zeit daran verlieren würde, mich über solche Dinge zu kümmern, dann könnte ich nicht das Beste aus mir rausholen. Und ich glaube, dass der Verein mich braucht. Und ich glaube auch, dass ich dem Verein sehr viel geben kann. Aber auf der anderen Seite hat der Verein auch mir sehr viel gegeben. Und es hat einfach super funktioniert. Und was die Zukunft betrifft, da kümmern sich halt meine Leute im Hintergrund drum. Da fokussiere ich mich nicht so drauf.
Aber prinzipiell laut unseren Informationen gibt es eine Ausstiegsklausel. Also können Sie das bestätigen?
Eine Ausstiegsklausel im letzten Vertragsjahr?
Für den Winter vielleicht?
Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Also sehr ungewöhnlich. Ich habe mich wirklich mit dem Thema jetzt, vor allen Dingen jetzt nicht so früh, gar nicht befasst. Ich bin froh, dass die Saison wieder so gut begonnen hat. Die hat für mich persönlich sehr gut angefangen. Heute mit dem Treffer auch, ich glaube jetzt fast 11 oder 12 Scorer in der Saison gemacht. Da bin ich zufrieden. Aber noch wichtiger ist, dass der Erfolg der Mannschaft halt im Vordergrund steht. Und das ist halt mit den letzten beiden Spielen etwas, wo wir wieder unseren Stempel aufdrücken konnten, wieder zeigen konnten, hey, mit uns ist doch zu rechnen. Wir sind doch da. Und da gibt es keinen Moment oder keine Zeit jetzt zu verschwenden, um an andere Sachen zu denken.
Ja, trotzdem vielleicht ein oder andere Gedanke noch an den Ex-Trainer vielleicht, an Markus Schopp, der ja doch ein ganz wertvoller Weggefährte auch für Sie war in den letzten Jahren. Wie ist es Ihnen so ergangen in den ersten Tagen nach seinem Abgang?
Ja, es ist nicht mein erster Trainerabgang, den ich miterlebe, muss ich dazu sagen. Ich glaube, ich habe da schon ziemlich ein bisschen was durchgemacht auch in der Hinsicht. Man muss das halt so annehmen, wie es ist. Man muss aus dem, was passiert, halt das Beste draus machen. Wenn man jetzt, wenn die Mannschaft hätte sich, das hat die Mannschaft auch dann irgendwo zusammengeschweißt, gestärkt. Das ist vorhin komplett richtig gesagt, so eine Thematik außenrum. Und das stärkt eine Mannschaft, das bindet die Mannschaft noch mehr zusammen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig war, dass ich trotzdem mit vollem Kopf dabei war, weil die Mannschaft halt auch darauf zählt. Und aus der anderen Perspektive, der Markus hat sicher seinen Stempel in Hartberg positiv hinterlassen mit einem richtig schönen Fußball, mit einem richtig tollen Erfolg letztes Jahr. Und da ist es auch verständlich, dass er als Trainer den nächsten Schritt machen will für sich selbst.
Absolut. Wir haben ja einen ehemaligen Trainer natürlich auch befragt, zu Ihnen persönlich, denn Sie haben ja genügend Zeit miteinander verbracht und das hat Johannes Brandl gestern für uns erledigt.
Donis ist ein besonderer Spieler. Ein Spieler, der über unglaubliche Qualitäten verfügt. Und auch jemand ist, der einfach ein gewisses Umfeld braucht, um seine Qualitäten zu einem Platz zu bringen. Und ich glaube, der Donis hat in seinen Jahren als Profi schon so viel erlebt, dass es einfach auch wertgeschätzt hat, da irgendwann einmal zu sagen, okay, ich brauche das Umfeld, um so richtig in meine Kraft zu kommen. Und das ist in Hartberg gelungen. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass es bei seiner nächsten Station auch wieder geht. Nein, ich würde es ihm wirklich wünschen, weil ich mit dem Donis einen Spieler kennenlernen dürfte, einen Spieler und Menschen kennenlernen dürfte, der einfach dem Fußball alles unterordnet. Der Junge weiß alles, der kennt jeden Spieler in ganz Europa, egal wo, ich glaube sogar weltweit. Der schaut sich Spiele an rund um die Uhr. Der ist so fußballbesessen und versucht natürlich mit seinen Möglichkeiten alles auch das zu machen, um vielleicht auf die große Bühne zu kommen. Und das wäre ihm zu wünschen.
Also so das Statement von Markus Schopp. Nehmen wir gleich ab, aber zuvor hat Alexander Huber gebeten, noch eine Anekdote erzählen zu dürfen.
Ja, mir ist eingefallen, als der Donis zum ersten Mal nach Österreich gekommen ist, war bei Rapid Andi Müller Sportdirektor. Und ich habe ihn gefragt, so, wenn man das irgendwie hört, riesiges Schalke-Talent, war der bei euch irgendwie gar kein Thema. Und der Andi Müller hat damals gesagt, er hat von seinen alten Schalke-Freunden so viele wilde Geschichten gehört, so viel so, na, aufpassen, ganz heikel. Und wenn man sich dann diese Entwicklung über die Jahre anschaut, wie er jetzt junge Spieler, wie den Villafer zur Seite nimmt, einwirkt, wie er Jahr für Jahr Leistung bringt, ist das auch eine, finde ich, sehr positive und schöne Entwicklung, die man ja oft jungen Fußballern nicht zutraut, dass sie dann mit 28 dann auch Führungsspieler sein können, wo damals andere Sportdirektoren sagen, Hände weg. Finde ich sehr positiv, auch von der persönlichen Entwicklung.
Absolut beeindruckende Entwicklung von Donis Aftel. War ein Spieler wie er im Sommer auch Thema, vielleicht beim SK Rapid? Donis hat ja gemeint, es gab konkrete Anfragen.
Das sage ich jetzt nicht zu direkt, mit welchen Spielern wir uns beschäftigt haben. Er ist ein super Spieler, also hat uns auch im letzten Jahr immer wieder Kopfzerbrechen bereitet, mir noch nicht so lange, aber seitdem ich da bin, haben wir uns schon damit beschäftigt, auch wenn wir gegen ihn gespielt haben, wie wir da die Räume zustellen können, wie er sich da bewegt. Und wir haben jetzt andere Transfers gemacht und sind auch sehr zufrieden mit ihm.
Ja, die Transfers bei Rapid haben ja auch richtig gut eingeschlagen. Jetzt hat Markus Schopp Donis gemeint, Sie kennen sich im Fußball perfekt aus. Also Sie sind ein Nerd und Sie lesen viel und Sie recherchieren viel und Sie wissen vor allem generell sehr viel über den Fußball. Das wollen wir jetzt ein wenig testen, haben wir uns gedacht. Und wir haben drei Fragen vorbereitet an Sie. Betrifft aber generell ein bisschen Ihre persönliche Karriere. Gegen welche Mannschaft haben Sie Ihr erstes Bundesligator für Schalke 04 erzielt und wie ist das Spiel ausgegangen?
Das war HSV.
Das ist korrekt.
Hamburger SV auswärts 2-1 verloren, hat aus unserer Sicht 1-2.
Völlig richtig. Frage 2, Sie haben mit Trabzonspor Europa League gespielt 2019. Wer wurde in dieser Saison Europa League-Sieger?
Boah, das ist eine gute Frage. War es in dem Jahr Sevilla?
Auch korrekt.
Wenn sie immer.
Jahr, das wäre der erste Tipp gewesen, oder? Wir wollen es auch nicht zu schwer machen. Wir wollen es nicht zu schwer machen. Und abschließend, Sie kommen auf 34 Einsätze in der Eredivisie. Auf wie viele Meistertitel kommt Rekordmeister Ajax Amsterdam?
Ajax Amsterdam, 33.
Fast, 36.
36.
Aber nicht schlecht. Respekt. Haben Sie auch solche Fußball-Nerds in Ihrem Kader, Robert Klaus?
Mein Co-Trainer, der Tommy Kraus aus Deutschland.
Tatsächlich?
Ja, der ist auch so. Der schaut jedes Spiel, jede Liga und der jeden Morgen erzählt er uns, wer in der zweiten brasilianischen Liga gerade ein Tor geschossen hat.
Donis, um wieder ein bisschen sportlich zu werden. Was haben Sie denn noch so vor in Ihrer Karriere? Marco Schopp hat ja in höchsten Tönen geschwärmt und wünscht Ihnen noch einmal einen Schritt, einen richtig guten Schritt.
Ja, es wäre nicht der richtige Beruf, wenn man nicht das Höchste anstrebt. Ich glaube, ich bin nicht nur dazu da, um zu sagen, ich bin zufrieden da, wo ich bin. Ich möchte jeden Tag das Beste aus mir rausholen, das Beste ich sein, was ich kann. Und dazu gehört für mich auch, irgendwo stetig im Job sich auch irgendwo möglicherweise erweitern zu können, sich präsentieren zu können. Vielleicht auch, ich glaube, jeder Spieler hat Fußball angefangen zu spielen, weil er es liebt. Und ich liebe diesen Sport, der gibt mir alles, das ist mein Leben. Und ich glaube, es ist schon mein Ziel, mich so zu präsentieren, dass ich mich auch trotzdem immer noch irgendwo steigern kann. Und das ist ein Traum. Und ich bin froh, dass ich gesund bin, dass ich ihn leben darf. Und deswegen möchte ich ihn auch voll auskosten.
Na, schöne Worte, nicht selbstverständlich. Gibt ja immer wieder auch im Fußball schwere Verletzungen und Rückschläge. Insofern klopfen wir auf Holz. Donis Afte, Alexander Huber ist ja im besten Fußballalter. Was ist denn noch möglich in seiner Karriere?
Ja, auf jeden Fall noch viel. Ich höre aber auch aus Hartberg, dass einige meinen, beim Verein bei uns funktioniert er. Das hat seinen Grund. Und die raten natürlich, man soll ja auch, wenn man vielleicht das Potenzial für mehr hätte, lieber das, was schon zweimal funktioniert hat, dann auch nochmal verlängern. Aber das Potenzial ist natürlich bei allem Respekt für Hartberg, für mehr da. Das ist ja offensichtlich seit vielen, vielen Jahren.
Aber das ist ein spannendes Thema, Donis. Sie haben immer funktioniert, wenn Sie nach Österreich gekommen sind. Im Ausland mitunter auch, aber vielleicht nicht mit diesem Impact, den Sie auf Hartberg haben. Wie können Sie sich das erklären?
Vielleicht war ich einfach nicht geduldig genug gewesen in der Vergangenheit. Ich habe Stationen gehabt in Holland, wo es in einer sehr kurzen Zeit sehr, sehr gut lief. Und vielleicht war ich in jungen Jahren zu hungrig, um zu sagen, ja, jetzt ist ein halbes Jahr super gelaufen, jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen. Vielleicht waren das damals Entscheidungen, die ich für mich selber einfach zu schnell getroffen habe. Und speziell in den letzten beiden Jahren bin ich da einfach geduldiger, ruhiger, bespreche das mit meinem Umfeld einfach länger. Und das ist ein bisschen länger zu gehen, das muss schon alles passen. Aber wie schon vorher angesprochen, das Thema, jeder Fußballer spielt Fußball auch, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und natürlich ist es das Ziel, wenn ich mit Hartberg erfolgreich sein kann, bin ich froh. Aber wenn ich es schaffe, irgendwo anders auch erfolgreich zu sein, dann bin ich auch froh darüber. Und ich glaube, Entwicklung ist etwas ganz Wichtiges, auch für jeden Fußballer, für jeden Trainer, für jeden, der irgendwo im Fußball aktiv ist. Und wenn man es schafft, sich nach oben zu entwickeln, ist es was richtig Schönes. Und das sollte eigentlich auch für jeden das Ziel sein. Und das ist auch mein Ziel.
Sie hatten ja nicht nur Auslandsstationen, sondern auch in Österreich die eine oder andere Station, eben auch bei Sturm. 45 Mal sind Sie für die Grazer aufgelaufen. Sie wohnen ja auch in Graz. Gibt es noch Momente, wo Sie mit Sturm ein bisschen mitfiebern? Verfolgen Sie Sturm? Zum Beispiel auch jetzt auch in der Champions League vielleicht?
Ja, ich verfolge alle Teams in Österreich, die Österreich in Europa vertreten. Ich glaube, dass wir dieses Jahr auch wirklich richtig gute Mannschaften haben, die uns vertreten. Wie schon vorhin gesagt, Sturm macht es in den letzten Jahren richtig gut. Ich habe ein richtig gutes Verhältnis auch zu den Sturm-Fans. einfach aus der Zeit damals. Ich bin mit 18 hergekommen und hatte eine wirklich gute Zeit. Das vergisst man nicht so schnell. Das war meine wirklich Anlaufzeit, meine erste Anlaufzeit im Profifußball. Aber auch mit Lars, die es im Moment ein bisschen schwierig haben, aber auch mit dem Schoppi jetzt, glaube ich schon, dass wenn das funktioniert, dass es was richtig Großes entstehen kann, weil das ist ein Trainer, der richtig was vom Fußball, versteht und der da richtig was reinbringen kann. Und auch ein richtiger Geheimfavorit dieses Jahr für mich, Rapid. Die ersten Eindrücke in der Europa League, die auch einer meiner Ex-Vereine rausgekickt haben, was nicht zu unterschätzen ist, weil die eigentlich sehr stark aufgestellt sind. Aber die Art und Weise, wie sie dieses Jahr spielen, die Art und Weise, wie sie auftreten, das ist einfach ein Top-Team in Österreich dieses Jahr. Und sind für mich auch ein Geheimfavorit. Und wie sie in Europa momentan aufgetreten sind, gegen Braga, gegen Trabzonspor, sind einfach Vorstellungen, wo ich schon das Gefühl habe, dass die Marke Rapid schon so dieses Jahr sich so vertritt, wie man das erwartet. Und ja. Mit Salzburg, da brauche ich nicht sagen, die sind seit Jahren, glaube ich, auf einem richtig, richtig guten Weg. Die machen es richtig gut. Ich glaube, da sind wir dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark vertreten.
Ja, zu Rapid kommen wir in wenigen Sekunden. Da will ich gerne noch fragen. Wir haben Franco Foda gesehen vorher, den Jubel gemeinsam auch bei Sturm Graz. Sie sind ja im kosovarischen Nationalteam, aber schon seit einiger Zeit jetzt nicht mehr berücksichtigt worden. Gibt es den Kontakt zu Franco und wieso hat es noch nicht geklappt mit dem Nationalteam seitdem?
Auf jeden Fall. Ja, das Thema haben wir jetzt noch nicht. Das Thema sind wir jetzt noch nicht angegangen. Wir waren im letzten Jahr halt im Endspurt in der Saison. Da war die heiße Phase, ob wir es oben reinschaffen, um halt die tollen Spiele zu haben gegen die Topclubs der Liga. Und mit Franco, natürlich tauschen wir uns da ab und zu mal aus. Der ist jetzt im Kosovo. Ich habe gesagt, ich stehe immer zur Verfügung, wenn er dort was braucht. Aber es ist natürlich ein besonderes Verhältnis. Wie ich vorhin erwähnt habe, meine erste Station war Sturm. Franco war mein Trainer dort über die lange Zeit. Und nicht nur das, sondern er hat irgendwo auch eine Vaterfigur damals für mich übernommen und gespielt. Ich war vielleicht nicht unbedingt derjenige, der schon sehr reif war mit 18. Und deswegen war es umso wichtiger. Und die Zeit hat mich natürlich geprägt und das bleibt auch in Erinnerung.
Also sehr schöne Zeit für Sie, schöne Erinnerungen. Und die möchte auch Rapid in dieser Saison schaffen. Donis Hafti hat ja schon geschwärmt, da ist einiges drin in der Saison. Vielleicht ja auch im Europacup. Kommende Woche geht es hinein in die Conference League. Und das eben in Istanbul gegen Basakşehir hier. Wie sehr freuen Sie sich denn schon auf Ihr Europacup-Debüt als Cheftrainer wohlgemerkt, Robert Klaus?
Bin ein bisschen zwiegespalten noch, weil ich ja nicht an der Seitenlinie stehen werde. Ich habe gegen Braga ja rot kassiert nach dem Schusspfiff. Das heißt, ich bin auf der Tribüne. Also ein richtiges Debüt ist es ja nicht. Und wir hatten auch schon die Quali-Spiele, die natürlich daheim wunderschön waren, vor unseren Zuschauern, ausverkauft fast jedes Mal. Bei Trabzon war auch richtig schön. Es war eine richtig schöne Erfahrung bis jetzt und freue mich trotzdem sehr auf das Spiel. Aber natürlich bin ich da wahrscheinlich viel nervöser als sonst, weil ich halt auf der Tribüne sitze und halt zum Nichtstun verdammt bin. Und deswegen freue ich mich dann eher auf das erste Heimspiel daheim vor unseren Zuschauern. Wird ein schweres Spiel trotzdem in Istanbul werden. Ich bin gespannt, wie viele Zuschauer kommen. Da ist alles möglich zwischen 1.000 und 6.000. Aber mehr werden es wahrscheinlich doch nicht werden. Mal schauen. Wir wissen es nicht, wie viele am Ende kommen werden. Trotzdem ist es natürlich ein europäisches Spiel, wo wir uns sehr darauf freuen. Ich glaube, dass Basakşehir hier mit der stärkste Gegner ist, den wir haben von unseren Paarungen. Wenn man einfach mal sieht, die Qualität, und sind jetzt auch wieder gut reingestartet, sind Vierter hinter den drei großen Clubs in Istanbul und haben einfach auch richtig viele gute Einzelspieler. Ein paar kennt man auch noch von anderen Stationen und da müssen wir uns richtig gut vorbereiten.
Da war schon viel Expertise drin. Wir holen uns noch ein bisschen was dazu. Nämlich, wir haben einen weiteren Gast für Sie heute zugeschaltet und den möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Er war Co-Trainer bei Basakşehir Istanbul, ist Meister geworden als Co-Trainer mit dem türkischen Vertreter und hat natürlich Sturm-Vergangenheit. Und den darf ich jetzt begrüßen. Ekrem Tak, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich hoffe, Sie können uns gut hören.
Ja, ich höre euch sehr gut. Schönen Abend und Grüße in die Runde.
Ja, Ekrem, schon eine Zeit lang her, dass wir Sie sehen durften bei Sky. Wie geht's Ihnen persönlich? Wo weinen Sie momentan und was macht die Trainerkarriere?
Ja, zurzeit zu Hause bei den Kindern. Freut mich auch sehr. Ja, ich bin jetzt als Co-Trainer bei Basakşehir, habe ich meine erste professionelle Trainerkarriere gehabt. Und jetzt am Schluss noch bei Göztepe als Trainer, Duo mit einem anderen Kollegen und jetzt zurzeit zu Hause.
Ja, das ist ja relativ unverhofft gekommen damals mit Başakşehir Istanbul. Vielleicht können Sie das noch berichten?
Ja, es war so. Also ich habe meine Trainerausbildung, die B-Lizenz gemacht und eine Mannschaft in Österreich, Fladnitz, an der Teichalm übernommen. Und dann ist das Angebot natürlich von Başakşehir überraschend gekommen. Der Trainer hat mir angerufen, ob ich Interesse habe. Und ja, mein letztes Spiel, eigentlich kann ich erzählen, das war in der Oberliga gegen Bad Baltersdorf und das nächste Spiel UEFA Cup gegen AS Rom. Also sehr interessant aus meiner Sicht.
Robert Klaus, es kann schnell gehen im Fußball. Ja. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, eine direkte Quelle von Başakşehir anzuzapfen, wenn Sie wollen.
Ja.
Brennt Ihnen eine Frage auf den Lippen vielleicht?
Ja, die Zuschauerfrage.
Die Zuschauer.
Ja, genau. Wie viele Zuschauer kommen? Aber
das
eigentlich
habe ich befürchtet.
Das ist nicht so relevant. Was denkst du, werden sie mit der besten Elf spielen oder werden sie rotieren?
Ich glaube nicht, dass sie rotieren werden. Die werden sicher mit der besten Elf spielen. Und die brennen noch aufs Spiel. Başakşehir kennt man auch natürlich durch die Erfolge auch internationale Qualifikationen innerhalb von den 6-7 Jahre als Vereinsgeschichte. Man darf halt nicht vergessen, dass sie 2014 gegründet worden sind und seit diese Jahre, wo sie einen Aufstieg dann gemacht haben, haben sie dann die besten Jahre gehabt, jedes Mal unter die besten 4-5 gespielt und international dabei gewesen. Also kein Fremdland, international auch oft vorhanden bei Başakşehir.
Und wo stehen die Istanbuler derzeit, wenn sie es mit Trabzonspor beispielsweise vergleichen? War ja ein Gegner von Rapid in der Europa League-Qualifikation?
Also Başakşehir, jetzt also der neue Trainer, der jetzt letztes Jahr gekommen ist, richtig gute Arbeit auch leistet. Ich stehe für einen guten Fußball da. Natürlich als Fangemeinschaft von Trabzon ist viel größer. Die Zuschauer natürlich, weil der Robert gesagt hat, wie viele Zuschauer kommen könnten, sicher nicht so viel wie bei Trabzonspor, aber auch weil um 17.30 Uhr, glaube ich, Ankick ist Istanbul-Zeit und da ist der meiste Verkehr natürlich, deswegen wird da nicht so viele Zuschauer sein im Stein.
Alexander Huber, Sie sind schon vorhin ein bisschen auf die Zuschauer auch eingegangen in Istanbul. Generell Rapid hat ja eine sehr gute Rolle gespielt gegen Trabzonspor, ziemlich souverän weitergekommen, hat Sie das damals sogar ein bisschen überrascht?
So souverän, wie es dann im Endeffekt war, ja, das hat mich überrascht. Ich habe vor den Duellen gedacht, es wird eng und es könnte auch mit der Konstellation zuerst auswärts und dann mit den eigenen Fans, das kann sich ausgehen. Aber es war dann wirklich souverän, völlig verdient. Ich habe aber damals auch den Eindruck gehabt, die Mannschaft von Trabzonspor war noch nicht ganz auf 100%. Die Türkei ist ja auch die Sommerpause ein bisschen anders als bei uns. Und ich dachte, gut, wenn man so einen Gegner zu dieser Jahreszeit erwischt und nicht im Oktober oder November. Also ich schätze, das könnte ein Vorteil gewesen sein, der diesmal jetzt nicht mehr da ist. Also Başakşehir ist jetzt voll im Saft, die Liga ist gut angelaufen. Mir ist nur aufgefallen, bei der Auslosung, die ganz großen Gegner haben sie noch nicht gehabt. Also bin mir nicht sicher, ob sie auch so weit vorne stehen, weil die Großen gefehlt haben oder ob sie vielleicht die heuer auch schlagen könnten. Das traue ich mir nicht einzuschätzen.
Apropos Vorteil, Donis, Sie haben ja auch in der Türkei gespielt, eben bei Trabzonspor. Wie haben Sie generell so die Atmosphäre wahrgenommen in der Türkei und könnte das eben ein Vorteil sein für Rapid, dass die Zuschaueranzahl vielleicht nicht so groß ist, wie man sie erwarten könnte in der Türkei?
Ja, zuerst einmal sehr fußballverrücktes Land. Also ich glaube, da wird der Fußball sehr, sehr hoch angesehen. Es gibt natürlich viele Mannschaften, die anderen drei Istanbuler Clubs und Trabzonspor, die haben natürlich eine riesen Fanbase. Başakşehir ist da mit der Fanbase ein bisschen kleiner, aber was Başakşehir immer ausgezeichnet hat, ist natürlich, sie haben immer enormes Potenzial in meiner Mannschaft gehabt. Sehr gute Spieler, die sie sich geholt haben, Jahr für Jahr. Aber ich glaube halt, nach der Performance gegen Trabzonspor, das war noch sehr früh in der Saison, aber nach der Konstante in den letzten Wochen, glaube ich schon, dass das ein richtig, richtig geiles Spiel wird, wo man sich freuen kann. Ich glaube, dass Rapid sich da auf jeden Fall nicht verstecken muss.
Ja, Ekrem, Donis hat die Istanbuler Clubs angesprochen. Da gibt es ja drei an der Zahl, die drei größten in der Europa League. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat die Conference League in der Türkei?
Ja, Conference League natürlich nicht so hoch wie UEFA oder Champions League. Die sind ja auch über die Nichtqualifizierung in der Champions League über Galatasaray richtig Wirbel gewesen. Aber Conference League ist natürlich auch wichtig und sie schätzen das natürlich auch, dass die Vereine, die Conference spielen, die auch die Punkte holen, damit sie auch als Länderpunkte die Punkte dazukriegen.
Na, Ekrem, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. War schön, Sie wieder mal zu sehen und danke für Ihre Einschätzungen auch für das Spiel, was Rapid dann am kommenden Mittwoch bestreitet in Istanbul.
Danke, danke, danke auch. Liebe Grüße.
Ja, Robert, was ist denn die Zielsetzung für diese Conference League-Saison?
Durch den neuen Modus wissen wir noch gar nicht so richtig, wie sich das alles verhält. Wir werden schauen von Spiel zu Spiel, wie viele Punkte braucht man. Es gibt ja auch Hochrechnungen, wie viele Punkte braucht man, um unter die ersten 8 und Plätze 9 bis 24 zu kommen und so weiter. Ich glaube, das ist alles noch so eine Modellrechnung, da müssen wir mal abwarten, auch wie die Stärke wirklich der Mannschaften ist. Wir beschäftigen uns dann mit den Gegnern erst. Einige kennen wir noch gar nicht von den Gegnern her.
Ja.
Klar, Besiktas kennt man, weiß man, kennt man viele Spiele, wenn man sich die Aufstellung anschaut, aber bei den anderen Gegnern müssen wir uns echt mit beschäftigen auch nochmal. Wir sind im Top 3 gewesen, glaube ich. Das heißt, wir sind auf Position 3 gerankt für unseren Gegnern. Jetzt werden wir mal schauen, was das am Ende dann auch wirklich bedeutet von der Stärke der Gegner. Deswegen ist es noch ein bisschen zu früh. Aber wir wollen, das haben wir immer gesagt, so lange wie möglich in jedem Wettbewerb dabei bleiben. Wir wollen viele Spiele haben. Wir mögen es, alle 3 Tage zu spielen. Das ist wichtig für unseren Kader, um Erfahrung zu sammeln. Ist auch wichtig, um Marktwerte zu generieren, dass die Jungs sich auf europäischer Ebene präsentieren können, je länger wir dabei sind. Was dann natürlich bedeutet, dass wir uns für die K.O.-Runde dann qualifizieren. Dann tut uns das als Verein gut, uns als Mannschaft gut und da lernen wir wieder draus und können dann auch wieder daheim schöne Spiele bestreiten. Das hat man jetzt schon gesehen, wie schön das war daheim gegen Trabzon. Das war Wahnsinn an das Spiel und das wollen wir natürlich so häufig wie möglich erleben.
Alexander, der LASK hat ja seinerzeit die Gruppe gewonnen in der Conference League. Wenn man das jetzt so ein bisschen mal als Maßstab hernimmt, auch vom Niveau her der österreichischen Mannschaft in der Conference League, was wäre ein Erfolg für Rapid am Ende dieses Europacup-Herbstes?
Also das Aufsteigen in die K.O.-Runde ist Pflicht. Ich glaube, da braucht man gar nicht reden, wenn man den Mannschaften, die nicht so hoch gehandelt werden, anschaut. Das bin ich überzeugt, dass sich das ausgehen wird. Ganz großartig wäre es natürlich ein Platz unter den ersten 8. Aber wie der Trainer schon erwähnt hat, da kann man auch jetzt wirklich noch schwer abschätzen, was dann nötig ist. Ich würde es sehr schön finden, wenn man die Auslosung anschaut, wenn es beim letzten Spiel im vielleicht kalten Dezember daheim gegen Kopenhagen noch eine rechnerische Chance auf die Top 8 gibt, dann wird das Stadion voll sein und dann ist auch die neue Conference League ein Bewerb, der alle mitreißt. Das wäre für ihn ein schönes Ziel, dass man vielleicht bis zu diesem Spiel die Chance hat, unter die Top 8 zu kommen. Und ansonsten gibt es dann noch das Playoff als schöneres Trostpflaster.
Ja, nochmal 2 weitere Spiele, weil es ja schon so wenig gibt. Robert, muss es trotzdem der Anspruch sein von Rapid auf lange Sicht gesehen, dann in so einem Bewerb auch in den Top 8 zu stehen? Man war ja sehr nah dran an der Europa League beispielsweise.
Ich tue mich immer schwer mit dem Wort Anspruch. Ich glaube, rund um unseren Verein ist in den letzten Jahren sehr viel über Ansprüche gesprochen worden. Und ich rede lieber über Inhalte, über Dinge, die wir verbessern können und was wir tun wollen. Es hängt immer davon ab, auch welche Mannschaften sind vertreten. Jetzt hat man dieses Jahr beispielsweise Chelsea, Kopenhagen, die letztes Jahr noch Champions League gespielt haben, sind dabei. Das hängt ja immer noch davon ab. Dann hängt es davon ab, welche Mannschaft spielt mit welcher Elf unter der Woche. Wie sind die Voraussetzungen in der Liga? Wird vielleicht rotiert in der Conference League oder genau andersrum, dass man dort mit der bestmöglichen Mannschaft spielt und am Wochenende. Das ist ja genau das, was dann auch das Spannende ausmacht. Und deswegen ist es ganz schwer zu formulieren, wo wir uns sehen in diesem ganzen Gemenge mit diesen ganzen Vereinen, sondern wir wollen einfach schauen, dass wir unsere bestmögliche Leistung da bringen, dass wir so viele Spiele wie möglich haben, dass wir uns weiterentwickeln und die Europa League zu spielen wäre wunderschön gewesen und es war möglich und es ärgert uns auch trotzdem noch, aber jetzt haben wir die Conference League, wir sind nach 2 Jahren wieder europäisch vertreten, generieren Einnahmequellen und nochmal viele Spiele entwickeln sich, habe ich alles schon gesagt und deswegen freuen wir uns da, fühlen uns wohl und hoffen, dass wir das genießen können.
Das Wort Weiterentwicklung ist gefallen in Ihrem Kontext jetzt. Hat ja eine Situation schon gegeben in dieser Saison, wo Rapid zwischen den Europa-League-Quali-Spielen einmal baden gegangen ist, nämlich bei Blau-Weiß Linz. Und das war Ihnen ein wichtiges Spiel auch für den Lernprozess, für den weiteren Herbst. Wie geht man mit dieser Doppelbelastung, man kann es auch Doppelchance nennen, um? Jetzt wartet am Sonntag beispielsweise nach dem Spiel gegen Basaksehir hier Altach auswärts. Das ist ein Paradebeispiel für so eine Doppelbelastung. Wie sehr hoffen Sie, dass sich Ihre Mannschaft auch schon dahingehend weiterentwickelt hat?
Das werden wir sehen. Es wird ein sehr spannendes Spiel werden, auch wenn ich jetzt aktuell Alltag noch nicht so im Kopf habe, sondern nur den Mittwoch. Aber trotzdem wird das wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel für uns werden, dann um genau zu sehen, wie weit sind wir jetzt. Haben wir den nächsten Schritt gemacht? Können wir nach einem europäischen Spiel, wo wir Reisestrapazen hatten, wo wir uns fokussiert haben, wo wir auch ein besonderes Spiel haben, weil es das erste ist in der Saison europäisch dann in dieser Phase, können wir uns dann wirklich wieder auf Alltag so fokussieren? Können wir unsere maximale Leistung abrufen? Können die Spieler funktionieren, je nachdem, ob wir dann rotieren oder nicht rotieren, das haben wir noch nicht entschieden, aber auch das ist ja wieder ein Thema. Wie kommen wir in Abläufe rein, wenn vielleicht andere Spieler am Platz sind? Wie nutzen andere Spieler ihre Chance, sich zu zeigen, die vielleicht dann vorher nicht gespielt haben? Und das sind alles die Themen, die wir mit der Mannschaft schon besprochen haben und wo wir jetzt dann am Wochenende dann schauen werden, ob wir uns entwickelt haben. Das würde mich natürlich sehr freuen.
Ja, Donis hat heute gegen Altach gespielt, gewonnen. Und Sie haben auch in Ihrer Karriere Doppelbelastung erlebt. Wie schwierig ist es denn, nach internationalen Highlights unter der Woche am Wochenende auch wieder zu funktionieren und diesen Liga-Alltag anzunehmen?
Ja, es kommt natürlich immer auf den Moment oder auf die Situation in der Saison drauf an, ne? Und auf den Kader natürlich auch. Wie sehr schaffst du es, den Kader so aufzustellen, dass du vielleicht qualitativ keinen Abfall hast oder qualitativ halt auf einer Linie bleiben kannst? Das ist natürlich ganz wichtig. Da spielt eine Planung eine sehr große Rolle. Auch jetzt wird es sehr spannend und sehr interessant zu beobachten, wie unsere Clubs aus Österreich halt damit umgehen. Und es gab Beispiele, wo es nicht so funktioniert hat, wo es nicht gut funktioniert hat. Da hat man durch die Doppelbelastung halt in der Meisterschaft dann viele Punkte liegen lassen und war man nicht so da. Aber es hat auch andere Beispiele gegeben, wo es richtig gut funktioniert hat, wo das alles geklappt hat. Und das wird halt interessant sein, was bei uns da passiert. Ich glaube, es ist noch viel zu früh zu sagen. Rapid hat jetzt mit den Quali-Spielen schon ein paar Spiele hinter sich und hat jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, es bis jetzt trotzdem sehr konstant trotzdem auf den Platz bekommen. Und die Frage wird halt sein, wie gut bekommst du das über diesen ganzen Zeitraum hin bis zum Winter, bis zum Dezember jetzt erstmal. Und dann muss man halt weitersehen. Ich glaube, er hat es gerade schon richtig gesagt, in der aktuellen Situation kannst du halt nur von Spiel zu Spiel schauen.
Alexander Huber, Toni Safti hat gemeint, man braucht einen breiten Kader für so einen intensiven Herbst. Hat Rapid diesen Kader?
Ja, wenn die Verletzungssorgen jetzt nicht noch viel größer werden, auf jeden Fall. Er ist breiter, er ist besser, er gibt mehr Möglichkeiten her als in den vergangenen Jahren. Und ich finde, in dem Punkt kann man sich Sturm Graz als Vorbild nehmen. Die spielen auch nicht immer überragend an einem Sonntag nach dem Europacup, haben aber letztes Jahr unglaublich gepunktet, auch nach Europacup-Spielen. Und da gibt es verschiedene Mittel, wie man sich das vielleicht ein bisschen leichter machen kann. Und eines wäre so ein Punkt, wo ich sage, da hat Rapid Luft nach oben. Ich erinnere mich an eines der ersten Gespräche, wie der Robert Klaus der neue Trainer war, ist ihm aufgefallen, dass die Mannschaft im Schnitt eher klein ist. Das hat sich jetzt verändert. Es gibt schon einige größere Spieler. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel in solchen Sonntagsspielen, wo nicht alles so leicht von der Hand geht, mit Standardtoren, und das hat Sturm sehr oft gemacht, dann vielleicht das ein oder andere mühsame Spiel gewinnt, dann wäre das für einen Verein ein großer Schritt. Also das finde ich, wäre ein großer Schritt für Rapid in diesem Europacup-Herbst, wenn man am Donnerstag weite Reisen hat, zum Beispiel Republik Moldau, und dann am Sonntag nicht ganz am Anschlag ist und dann vielleicht so ein eher mühsames Spiel durch eine Standardsituation gewinnt. Das ist mir letztes Jahr aufgefallen, in den letzten zwei Jahren eigentlich bei Sturm. Die haben das mit einer Regelmäßigkeit geschafft, die wirklich verblüffend war, und die Spiele waren teilweise nicht so großartig, aber am Schluss waren es die 3 Punkte. Sie haben im Europacup toll gespielt und dann am Sonntag auch gepunktet. Das finde ich wär für Rapid machbar und das das würde ich mir erwarten, dass man da vielleicht noch einen Schritt nach oben macht, weil die Standardausbeute ist noch nicht so überragend.
Standards, Luft nach oben? Fragezeichen?
Ja, na klar. Wir haben in vielen Teilbereichen Luft nach oben, Standards auch. Gestern hatten wir auch viele Standards und haben wenig Torgefahr daraus generiert.
Rapid hat da die meisten Ecken in der Saison, ja, beispielsweise.
Genau, und haben noch nicht so viele Tore. Wir haben schon Tore gemacht und wir haben auch gute Situationen herausgespielt, hatten noch Torchancen und haben auch Tore gemacht, wie gesagt. Aber da haben wir noch Luft nach oben. Das Thema ist, wir können nicht so viel trainieren. Auf Standards können wir nicht so viel trainieren, weil wir regenerieren und bereiten uns nur auf den Gegner vor. Das heißt, das Training der Standardsituation ist dann immer so blockweise. Im Sommer war ein Block, jetzt in der Länderspielpause war wieder ein Block, wo wir dann daran arbeiten können. Manchmal nutzen wir auch nochmal so Vormittagseinheiten vor dem, zum Beispiel am Mittwoch vor dem Cup-Match haben wir dann nochmal Standards trainiert, weil wir dann mit einer anderen Aufstellung gespielt haben, dass jeder seine Aufgabe kennt. Also wir haben da wenig Trainingszeit für und machen da viel über Video. Aber natürlich ist es immer eine gute Möglichkeit, Spiele, die vielleicht eng sind, die knapp sind, die vielleicht nicht so gut laufen, in seine Richtung zu ziehen.
Ja, wenn Sie so die ersten Wochen Revue passieren lassen, Sie haben gesagt, es gibt noch in anderen Bereichen Luft nach oben. Was wären das für Bereiche? Wo sehen Sie noch das größte Potenzial bei Ihrer Mannschaft, die ja in den ersten Wochen schon sehr gut performt hat?
Ich glaube, dass wir Luft nach oben noch haben in den jeweils letzten Dritteln, sowohl vorne als auch hinten. Also vorne Entscheidungsfindung, Konsequenz. Wann schießen wir, wann spielen wir einen Steckball, wann spielen wir den Flügel, wie spielen wir 2-gegen-1 Situationen aus. Also aus denen, wir kommen ganz oft in gute Räume rein, in die Räume, die wir auch reinkommen wollen, schießen auch Tore, haben da aber, glaube ich, auch noch Luft nach oben, dass wir da noch mehr klare Torchancen herausfinden aus den guten Situationen, aus der Dominanz, die wir haben, dann doch noch mehr zum Abschluss zu kommen. Und auf der anderen Seite haben wir, was man auch gestern wieder gesehen hat, ja, wenn man sich das Gegentor anschaut, das Verteidigen im eigenen letzten Drittel. Wir sind immer gut, wenn wir ganz hoch attackieren, wenn wir den Gegner unter Stress setzen, unter Druck setzen, wenn wir gute Abstände haben und wenn wir da mit einer guten Kompaktheit auch dagegen arbeiten können. Wenn wir im eigenen Drittel sind, dann sind wir etwas nachlässig, haben wir auch gegen die Austria gesehen, haben wir jetzt auch im Cup-Match gesehen, das haben wir auch klar angesprochen, dass wir da einfach besser werden müssen da. Manndeckung in der Box, Laufwege begleiten, Rettermentalität. Das sind alles so Schlagwörter, die dann ja fallen und mit denen man sich dann beschäftigt als Trainer. Und da haben wir noch Luft nach oben.
Ja, Weiterentwicklung also ein ständiges Thema. Wenn man aber auf der anderen Seite etwas Positives in Sachen Weiterentwicklung nennen möchte, dann wären das zum Beispiel Siege gegen Salzburg oder Sturm in dieser Saison. Das war ja oft Thema in den letzten Jahren bei Rapid, dass man gegen die großen Mannschaften nicht punkten kann oder nicht gewinnen kann. Ist das etwas, wo Sie schon sehen, dass Ihre Mannschaft weitergekommen ist?
Ich glaube, das sind zwei Punkte entscheidend. Das eine ist natürlich die Performance, also wie gut bist du wirklich? Du musst gut genug sein, um diese Mannschaften mit dieser Qualität auch schlagen zu können. Also zumindest musst du qualitativ heranreichen, sowohl von der Einzelspielerqualität, aber auch von der Idee und von der Art und Weise und wie kannst du Stärken und Schwächen ausnutzen. Und auf der anderen Seite geht es aber auch da ganz viel um Mindset. Also wie gehe ich in dieses Spiel rein? Gehe ich da rein und überlege, hoffentlich verliere ich nicht schon wieder oder gehe ich da rein und sage, wir wollen gewinnen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das bei uns in dem Verein jetzt mittlerweile noch mehr verinnerlicht haben, dass wir bereit sind zu gewinnen, dass wir Spiele gewinnen wollen, dass wir uns nicht mit den negativen Konsequenzen beschäftigen, was passiert, wenn wir verlieren, was passiert, wenn wir Misserfolg haben, sondern was müssen wir tun, um Erfolg zu haben, dass wir da die Energie reinstecken. Nicht nur wir als Kampfmannschaft, als Profiabteilung, sondern der ganze Verein. Und da haben wir ein Umdenken stattgefunden im letzten Jahr, glaube ich. Das liegt nicht an mir in erster Linie, sondern einfach an der neuen sportlichen Führung, allen vielen Mitarbeitern, ob das Scouting, Analyse ist, Kaderplanung und so weiter. Einfach diese grundsätzliche Überzeugung, wir sind gut, wir wollen Spiele gewinnen, wir sind bereit dafür, Spiele zu gewinnen, wir müssen hart arbeiten, aber es ist möglich. Und das tut uns, glaube ich, allen ganz gut, dass wir mit dieser Einstellung dann auch in diese Spiele reingehen.
Ja, Donis hat ja schon Rapid lobend erwähnt heute mehrmals, auch die Verstärkungen hervorgehoben. Eine davon ist Mamadou Sangaré, mit dem Sie selbst zusammengespielt haben in Hartberg. Der hat vom Gefühl her nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, hat auch gestern Markus Schopp erwähnt, hat er auch für sein Nationalteam debütiert. Überrascht Sie das, was der jetzt nochmal draufgepackt hat bei Rapid?
Nein, ich glaube, er hat einfach über den Sommer sehr viel Zeit gehabt, um sich über seinen nächsten Schritt Gedanken zu machen. Und ich glaube einfach, dass er einen richtigen Schritt gemacht hat. Er ist zu einem größeren Club gegangen. Er ist zu einem Club gegangen, der von allem drumherum, auch vom Kader her, sicherlich etwas ist, was ihn auch noch mal besser machen kann. Aber er hat auch bei uns enorme Qualitäten gezeigt, auch im Verlauf der Saison letztes Jahr. Und ich glaube einfach, dass er sich auch bei Rapid jetzt einfach wohlfühlt und einfach auch, glaube ich, auch so ein bisschen auch seine Freiheiten bekommt, die er braucht. Und der hat es einfach bis jetzt richtig gut gemacht. Und es ist halt bei Rapid jetzt auch im Spiel vom Gefühl her auch ein Schlüsselspieler, der vieles richtig gut macht. Und er ist ein sehr, sehr guter Junge, ein sehr, sehr lieber Junge. Und das ist einem Mamadou sicherlich nur zu wünschen, dass es wirklich so weiterläuft.
Ja, ist schon als Königstransfer auch tituliert worden, Alexander Huber, Mamadou Sangaré. Bei Rapid hat man den Eindruck, heuer recht viele gute Transfers getätigt, auch ablösefreie Transfers. Ist auch da in dieser Hinsicht einiges weitergegangen beim Verein?
Ja, ich möchte als Beispiel den Serge-Philippe Royao hervorheben. Da ist dann die Meldung aus Frankreich gekommen, er hat sich für Rapid entschieden. Dann haben wir seine Statistiken angeschaut, dann haben wir Videos angeschaut, dann kennt er ein paar Leute, die auch den französischen Fußball gut einschätzen können. Und dann haben wir gedacht, okay, wo ist da der Haken? Wie gibt es das? Wieso kommt so ein Spieler ablösefrei zu Rapid? Und ich habe den Haken bis jetzt nicht gefunden. Also es ist eigentlich eine unfassbare Verstärkung ohne Ablöse. Man muss zurückdenken, der Leo Querfeld hat letztes Jahr, so was mein Gefühl, manchmal die Abwehr alleine irgendwie zusammengehalten, der ist weggegangen. Und dann kommt ein Spieler, der genauso gut verteidigt und noch dazu noch besser kicken kann. Also seine Pässe mit links aus der Verteidigung, die helfen dem Jonas Auer, die helfen den Vorderleuten. Und dass so ein Spieler ablösefrei kommt, davor dann der Mamadou Sangaré, der auch das Spiel sehr, sehr dynamisiert. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Mittlerweile sieht man es auch, der Bendegus Boller, auch ablösefrei, auch ein richtig, richtig guter Verteidiger, der nach vorne viel kann. Also von den Transfers her, ich glaube, der Einzige, da wissen alle, dass das Potenzial da ist, aber der noch nicht so funktioniert, ist der Louis Schaub. Und da muss man echt sagen, da ist wirklich viel, viel weitergegangen. Am verblüffendsten für mich ist trotzdem der Abwehrchef, wie das möglich war, weil ich finde, der hat Potenzial für ganz, ganz viel. Ich habe gehört, der Trainer hat es gefragt, ein bisschen heruntergespielt, aber ich gehört das schon auch, wenn dann ein Trainer, der Deutscher ist, mit dem Spieler Französisch spricht, dass dem das vielleicht auch irgendwie beeindruckt hat, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Also Englisch, also das geht im Fußball, aber dann in der Muttersprache vom Spieler, in dem Fall Französisch, das war wichtig. Beim Mamadou hilft sicher auch, obwohl der schon sehr gut Deutsch kann. Aber insgesamt sind da einige Transfers passiert, die Rapid die Möglichkeit geben, heuer eine ganz andere Rolle zu spielen.
Ja, einen haben wir noch gar nicht gesehen, unter anderem den Stürmer, den neuen Mai. Und den einen oder anderen Verletzten haben wir auch noch nicht gesehen. Also das spricht alles dafür, dass Rapid einen großen Kader hat, Robert Klaus. Wie schwierig ist es da, auch alle bei Laune zu halten? Denn so mancher schafft es dann nicht mal in den Matchtagskader.
Ja, das ist natürlich die Besonderheit hier in Österreich, dass man nur 16 Spieler nominieren kann. Ich kenne es ja aus Deutschland mit 18 Feldspielern plus zwei Torleute. Da muss man mehr Spielern, darf man oder kann man mehr Spielern weniger Einsatzzeit geben oder weniger Zeit im Kader dann geben. Ja, ich mag es generell, kleinere Kader zu haben, dass ich einfach die Jungs eng bei mir habe und dass jeder auch die Chance hat zu spielen, jeder auch seine Rolle kennt und jeder auch genau weiß, woran er ist. Und,
ist er denn zu groß, der Kader?
Nein, ist er überhaupt nicht. Er ist ja trotzdem immer noch nicht groß. Also er ist immer noch okay. Aber wir haben jetzt auch einfach gesehen, dass wir dann für diese Doppelbelastung, was wir gesagt haben, mit der Conference League einfach auch nochmal nachlegen wollen, nachjustieren. Damit Tobias Börkay einen Spieler verpflichtet, der sowohl Sechser als auch Innenverteidiger spielen kann, dass wir uns da einfach breiter aufstellen. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der Jakob Schöller, den wir ja geholt haben von der Admira vor der Saison, so lange leider ausgefallen ist. Das war früher geplant, dass er einsteigt. Das hat sich länger hingezogen, ist jetzt erst im Mannschaftstraining. Deswegen mussten wir da auch reagieren und wollten auch reagieren. Und auf der anderen Seite, im Abgang von Nicolas Sattelberger, haben wir auch keinen großgewachsenen Sechser mehr und haben deshalb auch den Tobias Borker noch verpflichtet. Als gute Alternative, der schon ein gewisses Alter hat und auch Erfahrung gesammelt hat und ein guter Fußballer ist und sofort funktioniert. Und Ryan Mae einfach auch durch die Verletzungen, wir hatten Fokandoso und Noah Bischoff waren länger verletzt. Guido Burgstaller wusste man nicht, wie schnell er zurückkommt. Dion Bellio genauso. Jetzt haben wir Isak Jansson mit Polen. Das heißt, wir haben im vorderen Bereich viele Fragezeichen. Wenn alle da sind, ist super, aber alle haben bis jetzt noch nie zur Verfügung gestanden und deswegen haben wir uns da jetzt einfach noch breiter aufgestellt mit dem Ryan, der auch schon gezeigt hat, egal in welcher Liga er gespielt hat, immer Tore gemacht, super Fußballer, kann alleine Spitze spielen, zweite Spitze spielen, kann um einen Sturm herum spielen, bringt einfach sehr viel mit und hoffen dann, dass wir jetzt in nächste Woche dann bei uns am Platz wieder richtig haben und dass er dann zeigt, was er alles kann.
Jetzt hat Alexander Huber natürlich Rapid in den letzten Jahren sehr intensiv verfolgt. Robert Klaus hat gerade sehr viele Legionäre auch erwähnt. Da hat ja bei Rapid auch ein Umdenken stattgefunden. Stichwort Österreicher Topf. War das für Sie persönlich absehbar, dass Rapid diesen Weg irgendwann einschlagen wird?
Es war absehbar, ja. Ich hätte es aber ehrlich gesagt erst in der kommenden Saison vermutet. Ich habe mir gedacht, dass man sich heuer irgendwie noch sozusagen drüber rettet und hofft, oder dass man nicht zu viele Spieler enttäuschen muss. Und dann ist es ja immer wieder so bei Rapid gewesen, dass wichtige Legionäre lang ausgefallen sind. Zum Beispiel letztes Jahr Nenad Cvetkovic. Also man kann ja durchaus auch mehr Legionäre im Kader haben und trotzdem 6 auf den Spielbogen schreiben und es geht sich aus. Und ich glaube, das war durchaus auch intern ein kontrovers diskutiertes Thema, weil ja die Glaubwürdigkeit sehr wichtig ist, dass Rapid sagt, wir bilden am besten österreichische Spieler aus. Der Verein stellt seit mehreren Jahren die meisten Nachwuchsteamspieler in ÖFB-Auswahlen. Salzburg hat insgesamt die meisten Nachwuchsteamspieler, aber halt aus allen möglichen Ländern und teilweise Österreich, und Rapid hat sehr viel aus Österreich. Und da ist natürlich die Botschaft gefährlich, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir noch einen Legionär. Das heißt, man muss trotzdem auch zeigen, dass junge Österreicher den richtigen Schritt machen, wenn sie in Hütteldorf unterschreiben. Da ist jetzt zum Beispiel das Debüt vom Niki Wurmbrand natürlich für den Verein Gold wert, weil trotz der neuen Legionäre kommt ein Bursche aus dem eigenen Nachwuchs. Der Trainer sieht im täglichen Training, okay, da geht mehr, spielt und schießt dann gleich in Wolfsburg ein Tor. Das ist natürlich perfekt, dass man dann sagt, okay, Österreich-Topf ist ein schwieriges Thema. Aber es geht beides. Man holt gute Legionäre und man forciert trotzdem junge österreichische Talente. Diese Balance muss der Verein in Zukunft halten, weil wenn es kippt, so wie jetzt zum Beispiel bei Sturm, wo teilweise fast gar keine Österreicher mehr spielen, kann dann, sobald irgendwo der Erfolg weg ist, dann auch sehr schnell die Kritik kommen. Bei Sturm geht das, weil der Erfolg da ist, aber das geht nur mit Erfolg. Und wenn der Erfolg nicht groß genug ist, dann kommt sofort das Thema, ja okay, die gewinnen nichts und Österreicher spielen auch nicht, was soll das eigentlich?
Also Balance ist gefragt, wie in so vielen Bereichen im Sport, aber auch im Leben. Und Balance war jetzt auch gefragt zwischen Rapid und der Austria nach den Vorfällen, um das noch abschließend auch zu thematisieren im Zuge unserer heutigen Sendung. Alexander Huber, Sie waren bei vielen Derbys vor Ort und haben auch leider schon viel miterleben müssen in dieser Hinsicht. Was für ein Urteil ist für Rapid zu erwarten in den nächsten Wochen, Monaten? Denn so schnell, wie viele glauben, wird es ja nicht gehen.
Ja, soweit ich mitbekommen habe, gibt es da wahnsinnig viel Videomaterial auszuwerten, Stellungnahmen von allen möglichen Beteiligten. Also da hat es ja an vielen Stellen nicht gepasst. Darum kann es auch durchaus sein, dass dann die Urteile sich noch nach hinten hinauszögern. Grundsätzlich bin ich kein großer Fan von Kollektivstrafen, aber in dem Fall finde ich es wirklich passend und auch nötig, dass jetzt zumindest 4 Derbys ohne Auswärtsfans stattfinden, weil ich habe es selbst im Stadion miterlebt, es ist von Mal zu Mal aggressiver und feindseliger und auch im Schluss auch gefährlicher geworden, und man muss diese Spirale durchbrechen, schauen, dass der Druck aus dem Kessel kommt und dann auch möglichst Lösungen finden, dass man nach den 4 Spielen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ist dann auch wieder möglich. Aber jetzt, auch wenn da leider viele unschuldige Fans, die niemals irgendwas reinwerfen würden oder irgendwo drüber hupfen, wenn die sagen, ich bin immer dabei, ich habe nie was getan, warum darf ich nicht jetzt hin? Denen bleibt zumindest ein Fest beim Heimderby. Einmal alles grün, einmal alles in grün, einmal alles in violett. Das kann wunderbar funktionieren. Ich erinnere mich an das Spiel von Rapid gegen Fiorentina. Damals hat Fiorentina keine Auswärtsfans mitnehmen dürfen. Die UEFA hat dann am Schluss auch erlaubt, den Auswärtssektor für Rapid-Fans zu öffnen. Das war großartig, da war super Stimmung. Und das wäre dann auch für beide Vereine besser, wenn es dann einmal ein Fest für die Austria-Fans wird, einmal ein Fest für die Rapid-Fans und nicht immer dann die absehbaren Folgen in allen Medien, in allen Zeitungen am Montag, nächster Skandal, wieder muss irgendwer rechtfertigen, wieder sucht man irgendwelche Lösungen. Drum ist das mit diesen 4 Spielen jetzt, glaube ich, war unter diesen Umständen nicht anders möglich.
Ja, das ist natürlich auch mal wichtig zunächst, dass Böller und pyrotechnische Gegenstände aus den Stadien verbannt werden und dass es wieder ruhiger wird. Und dahingehend haben wir auch den Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden befragt, Christian Ebenbauer.
Was wir Bundesliga intern machen können, ist natürlich darüber nachzudenken, was mit dem ÖFB vor allem Beispiel, was passiert, wenn ein Böller geworfen wird. Wir haben seit mehreren Jahren den 3-Stufen-Plan bei der UEFA, was Diskriminierung, Rassismus betrifft. Aus meiner Sicht wird dann völlig klar sein, wenn ein Böller geworfen wird, wird der Schiedsrichter dann auch einschreiten müssen, damit das Bewusstsein klar ist. Leute, beim nächsten Mal gehen die Mannschaften in die Kabine, beim übernächsten Mal steht das 0-3.
Also so das Statement von Christian Ebenbauer. Robert Klaus, wäre das eine Lösung, die Sie vertreten könnten?
Das ist völlig vorbei in der Realität. Weil dann provoziere ich Spielerbrüche, und schleust Böller in gegnerische Fanblocks rein und schiebst den anderen in die Schuhe. Und das, genau das wollen wir ja nicht. Also dass dann über die Ränge Spiele entschieden werden, ob es ein Abbruch ist oder eine Wertung oder eine Unterbrechung. Genau das wollen wir im Fußball nicht. Wir wollen, dass die Mannschaften das entscheiden. Das heißt, wir müssen da eher schauen, dass wir mit den Fans gemeinsam Lösungen erarbeiten. Es gibt in anderen Ländern auch als Vorbild, wo man da schauen kann, wie wir da vorgehen können. Es geht auch über einen klareren und besseren Polizeieinsatz, sage ich auch ganz ehrlich, dass man da deeskalierend einwirkt und im Vorfeld schon ganz klar sich positioniert, wenn was passiert, dass dann dort die Polizei vor Ort ist und schneller eingreifen kann. So kenne ich es aus Deutschland. Und dass es dann dort bei hochbrisanten Spielen viel mehr Sicherheitsmaßnahmen gibt und die Polizei viel präsenter ist. Es sieht nicht immer schön aus, aber es schreckt ab und hilft. Und ich glaube, dass man mit Spielabbrüchen, die natürlich dann irgendwann kommen werden, wenn es dann eskaliert, ist klar, aber dass wir das vermeiden sollten, auf jeden Fall.
Ganz kurz vielleicht noch, wie ist es Ihnen ergangen? Nach dem Derby, es war jetzt zweiter Derby-Sieg in Folge. Rapid hat es davor noch nie gewonnen gehabt im Allianz-Stadion gegen die Austria. Das ist zweimal eigentlich nicht mehr ums Sportliche ging danach.
Ja, schon schade. Natürlich war der Moment sehr schön, nach dem Schlusspfiff mit unseren Fans den Sieg feiern zu dürfen. Aber dann wurde es ja schnell, ging schnell in die andere Richtung und wurde sehr hässlich. Und das will keiner sehen, diese Bilder im Stadion. Und die trüben natürlich die Freude nicht nur bei uns als Mannschaft, sondern auch im ganzen Verein, im Umfeld, weil jeder nur mit diesen Derby-Vorfällen dann beschäftigt ist im Nachgang, um das aufzuarbeiten. Auch die Fans selber fühlen sich nicht wohl dann in dem Moment. Und deswegen ist es sehr schade. Ich bin derjenige, der da wahrscheinlich mit am wenigsten drunter leidet, weil ich natürlich mich um die Sportliche kümmere mit der Mannschaft, aber ich da wenig im Umfeld dann arbeite, sondern ich arbeite direkt an der Mannschaft. Deswegen für mich selber schade, aber für viele andere Leute, die sich jeden Tag für den Verein sehr viel aufgeben, sehr viel Herzblut dalassen, ist es noch viel schlimmer als für mich.
Dafür gestern wieder über 21.000 im Allianzstadion, tolle Stimmung. Auf das freuen wir uns dann auch wieder in den nächsten Wochen und natürlich auch dann bei den Europacup-Spielen von Rapid in der nächsten Woche. Ja, bei uns geht's dann auch natürlich kommende Woche mit internationalem Fußball weiter. Wir haben nicht nur die Conference League, sondern auch die UEFA Champions League natürlich wieder für Sie im Angebot. Da geht's bereits am Dienstag los mit dem Spiel der Salzburger gegen Stade Brest. Da beginnt die Vorberichterstattung bereits um 18 Uhr. Der Spielbeginn ist bereits um 18.45 Uhr. Ab 21 Uhr gibt's dann wieder die gewohnte Konferenz und alle Spiele, die Sie auch einzeln verfolgen wollen. Selbiges betrifft natürlich auch den Mittwoch und am Donnerstag gibt's dann die UEFA Europa League und eben auch die Conference League, unter anderem dann auch mit dem LASK und dem Heimspiel gegen TU Gauden. Für heute soll es das gewesen sein. Liebe Fußballfans, freue mich, dass Sie mit dabei waren bei Talk und Tore. Toni Saftier, danke fürs Vorbeikommen.
Danke für die Einladung.
Viel Erfolg weiterhin in den nächsten Wochen. Gleiches gilt für Robert Klaus. Schön, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank.
Und auch an Alexander Huber, danke fürs Vorbeikommen.
Vielen Dank.
Und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntagabend und sage bis bald.